Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Okay, wer von euch würde jetzt in dem Moment hier mal kurz in das da hinten reinspringen? Zumindest für einen kurzen Moment ins kühle Nass, werdet ihr da dabei? Ich glaube, so manchem hier würde das gut tun. Ey, ich möchte euch die nächsten 25 Minuten, 30 Minuten, schauen wir mal, in das Thema Ruhe mit hineinnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über Ruhe nachdenkst oder wie es dir geht, wenn du so einen ruhigen Moment hast, ob es dir leicht fällt, zur Ruhe zu kommen, ruhig zu werden, innerlich still zu werden. Und wir sind ja gerade in der Predigtserie, wo wir von Jesus lernen wollen. Und so wollen wir heute von Jesus darüber lernen, wie er mit Ruhe umgegangen ist. Ich möchte euch zu Beginn eine persönliche Geschichte von mir hineinnehmen. Und zwar hatte ich schon so ein bisschen was mit dem Bild hier hinten zu tun, obwohl ich gar nicht wusste, dass dieses Bild jetzt heute Abend bzw. heute Nachmittag verwendet wird. Ich nehme euch mit zurück. Ich war vor 5 Jahren in Frankreich, habe versucht zu surfen. Ich lag mehr im Wasser, als dass es funktioniert hat. Und ich hatte einen Moment, wir waren den ganzen Tag unterwegs, waren den ganzen Tag surfen, abends Sonne untergegangen, sind nochmal an den Strand raus, war wunderschön, mega schöner Sonnenuntergang. Ich saß da mit ein paar Freunden von mir und haben so ein kleines Panache getrunken, in Deutschland nennt man es Radler, glaube ich. Das ist so ein Bier-Mischgetränk, wo man das Bier darin sucht und ich weiß, ob es überhaupt drin ist. Und vor mir, ähnlich wie da, waren riesige Wellen und sind so an den Strand ran geklatscht. Und ich liebe Wellen. Und ich liebe riesige Wellen. Und so manch einer sagt, okay, man muss da ein bisschen aufpassen, Naturgewalten können schon ein bisschen krass sein. Ich war so, geil, ich will da rein. Nicht viel nachgedacht, gleich gemacht. Bin reingesprungen, komischerweise war ich auch der Einzige. Schon mal verdächtig, ja. Und dann bin ich da so ein bisschen drin rumgeschwommen. Mich hat eine Welle mitgenommen, umgehauen. Und ich so, oh, mega, Hammer. Gerade so ein bisschen Wasser geschluckt, aufgestanden. Kommt die nächste Welle, boom, haut mich wieder um. Ich so, Hammer, macht mir Spaß. Dann kam die dritte Welle, die vierte Welle, die fünfte Welle. Und ich habe langsam gemerkt, wie meine Kraft nachgelassen hat. Ich habe langsam gemerkt, wie ich nicht mehr wusste, hey, schaffe ich das überhaupt noch raus? Und dummerweise war es so, dass die Wellen so nah am Strand gebrochen sind, dass sie jedes Mal, beziehungsweise man kann sich das vorstellen, Samuel, kommt eine Welle, mich zerschlägt, ich liege auf dem Boden und ich stehe gerade wieder auf und das Wasser, was eben an den Strand reingespült wurde, ist wieder zurückgekommen ins Meer. Das heißt, ich versuche rauszulaufen, kann es aber nicht, weil das Wasser, das zurückfließt, mich wieder zurückzieht und ich in der nächsten Welle drin lande. Und so ging das Welle um Welle um Welle um Welle und mich hat es da einfach zerlegt und ich hatte nicht viele Nahtoderfahrungen. Eine war beim Rasenmähen, die andere war da am Strand. Ich habe gemerkt, hey, ich pack's nicht. Ich pack's nicht aus meiner Kraft heraus, hier gegen diese Welle anzugehen und raus aus dem Wasser zu kommen. Und ich habe gemerkt, wie es in meinem Kopf so ein Panikmodus einsetzt. Und ich habe versucht, gegen diese Wellen anzugehen. Und habe gemerkt, wie mir die Puste wegbleibt, die Energie wegbleibt. Habe gemerkt, wie ich einfach keine Kraft mehr habe. Und dann hatte ich so den Impuls, einfach mal die Wellen anzuschauen. Hat so einen kurzen Moment. Und bin, anstatt zu versuchen, gegen die Wellen anzugehen, aus dem Wasser rauszukommen, also Richtung Strand, bin ich rausgeschwommen aufs offene Meer. Also nicht allzu weit weg, aber hinter den Punkt, wo die Wellen eben gebrochen sind. Und ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich innegehalten habe, wo ich Pause gemacht habe, wo ich Ruhe zugelassen habe. Und ich habe beobachtet, was da passiert. Ich habe beobachtet, wie die Wellen brechen, habe beobachtet, wann die Wellen brechen, habe beobachtet, wo am Strand die Wellen brechen und bin dann eben so ein Stück weit mit dem Strand geschwommen, mit den Wellen geschwommen und habe es dann am Ende aus dem Wasser geschafft. Die anderen, die da irgendwie am Strand waren, haben gar nicht so richtig mitbekommen, was ich da gerade durchgemacht habe, was ich für mich erlebt habe. Und de facto, und deswegen passt es auch zu der Predigt heute, ist, dass hätte ich keine Pause gemacht, bin ich mir relativ sicher, dass es nicht gut geendet wäre. Hätte ich nicht innegehalten, hätte ich nicht überlegt, hätte ich nicht Luft geholt, bin ich mir relativ sicher, dass es nicht gut geendet wäre. Und ich glaube, dass es manche unter euch hier gibt, denen das einfach ein Zuspruch ist und denen ich das einfach jetzt hier sagen möchte. Es ist wichtig, dass du Pause machst und dass du Ruhe zulässt. Ich predige da auch zu mir selbst, aber eben auch zu euch. Manchmal haben wir so den Eindruck, ja, wir müssen das jetzt noch durchziehen. Dieses Studium, dieses Familienfest, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, Pause zu machen, damit wir da überhaupt gut durchkommen. Okay, ich möchte heute mit euch über Ruhe sprechen, wie ihr schon gehört habt. Und vieles von dem, was ich erwähnen werde, habe ich vor 2 Jahren in der Predigt schon mal gesagt. Und einiges von dem, was ich erwähnen werde, ist in einem Buch von John Mark Comer festgeschrieben, der sich ganz explizit mit dem Thema Ruhe auseinandersetzt und einfach überlegt, hey, was ist die Perspektive der Bibel auf einen ruhigen Lebensstil? Und das Buch heißt Das Ende der Rastlosigkeit. Und ich möchte euch sehr stark empfehlen, wenn ihr euch da aktiver mit auseinandersetzen möchtet, dieses Buch euch zu eigen zu machen. Cool. Jetzt fragt euch vielleicht, ja okay, warum reden wir hier über Ruhe? Warum reden wir hier über einen Lebensstil, in dem wir Eile keinen Raum geben? Sollte doch eigentlich nur um Jesus gehen. Und da möchte ich dir einfach sagen, dass ich mir sicher bin, dass die Art und Weise, wie du dein Leben lebst, eine Auswirkung hat auf dein Sein. Und dein Sein wiederum eine Auswirkung hat auf die Art und Weise, wie du deine Beziehung gestaltest, deine Art und Weise, wie du dein Glauben lebst, wie gesund du bist und wie viel Fähigkeit du besitzt zu lieben. Wenn ich die Frage gestellt bekomme, hey Sam, wie geht's dir? Dann habe ich entdeckt, dass in den letzten 5 Jahren sich bei mir so eine Antwort eingeschlichen hat. Und vielleicht, das könnt ihr mal ein bisschen für euch prüfen, ob das euch irgendwo ähnlich oder bekannt vorkommt. Wenn mich jemand gefragt hat, hey Sam, wie geht's dir? Dann habe ich meistens geantwortet, hey, mir geht's eigentlich ganz gut. Hab nur viel um die Ohren. Ich bin nur bisschen gestresst, habe einfach viele Termine gerade, aber eigentlich sonst ist super. Dann sieht mich die gleiche Person zwei Monate später und sagt, hey Sam, wie geht's dir? Ich sage, ja, geht's eigentlich ganz gut. Ich habe nur viel um die Ohren. Was wäre eure Antwort oder was war die klassische Antwort von euch oder wäre die klassische Antwort von euch, wenn euch jemand fragt, hey Andi, hey Marie, hey Eva, wie geht's dir? Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir extrem viele Eindrücke auf uns haben. Beziehungsweise wir müssen nur unser Smartphone aus der Tasche holen und schon prasseln da tausende von Eindrücken auf uns ein. Und kein Wunder ist es heutzutage so, dass Burnout und psychische Erkrankungen eigentlich so mindestens 50% aller Gründe für Arztbesuche abdecken. Und ich glaube, dass es richtig wichtig ist, dass wir uns als Christen damit auseinandersetzen, dass es ein wichtiges Thema ist, dass wir ein Leben leben, in dem wir Platz haben. Platz für Gott. Platz für den Heiligen Geist, Platz für Beziehungen zueinander, Beziehungen miteinander. Corentin Boom, ist eine Dame aus den Niederlanden, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs Juden geholfen hat, Juden versteckt hat, Juden gerettet hat, hat einen Satz geprägt, der mich extremst anspricht. Und der geht folgendes, oder geht so. Wenn der Teufel dich nicht dazu bewegen kann, zu sündigen oder Falsches zu tun, dann wird er dich wenigstens dazu bewegen, beschäftigt zu sein. Ich finde es so spannend. Wenn der Teufel dich nicht dazu bewegen kann, zu sündigen oder Falsches zu tun, dann wird er dich wenigstens dazu bewegen, beschäftigt zu sein. Vielleicht hast du die besten Intentionen, das liebendste Herz und eigentlich ist dir Jesus so wichtig und es ist dir so wichtig, ein Leben zu leben, in dem Menschen die Liebe Jesus durch dich erleben, aber du hast einfach keine Zeit dafür. Zu busy. Da möchte ich uns heute herausfordern und ich spreche ganz bewusst von uns, Raum zu schaffen. Raum zu schaffen, dass das eben möglich ist. Ich möchte euch hineinnehmen in 10 Punkte, die so ein bisschen Folgen sein können von dem, dass wir ein zu volles Leben haben. Und vielleicht ist es so ein bisschen ein Barometer für euch, auch herauszufinden, ob das vielleicht auch auf euch zutrifft. Und danach möchte ich ganz konkret in die Bibel hineinschauen und schauen, wie Jesus Raum geschaffen hat für Ruhe. 10 Punkte. Seid ihr ready? Seid ihr dabei? Ich bin sicher, die werden euch nicht betreffen. Wahrscheinlich. Aber es ist gut, wenn ihr es mal gehört habt. Punkt Nummer 1. Folgen von einem zu vollen Leben. Folgen von einem Leben, wo Ruhe zu wenig Platz hat. Punkt Nummer 1. Reizbarkeit. Punkt Nummer 2. Überempfindlichkeit. Punkt Nummer 3. Unruhe. Punkt Nummer 4. Arbeitszucht. Punkt Nummer 5, emotionale Taubheit. Punkt Nummer 6, deine Prioritäten sind durcheinander. Punkt Nummer 7, Vernachlässigung der Körperpflege. Punkt Nummer 8, fluchtartiges Verhalten. Punkt Nummer 9, ganz wichtiger, Nachlässigkeit geistlicher Disziplin. Und Punkt Nummer 10, Isolation. Jetzt möchte ich mit euch ein bisschen mehr noch auf die Punkte eingehen. Punkt Nummer 1, Reizbarkeit. Du wirst viel zu schnell gestresst, bist viel zu schnell frustriert oder eben gereizt. Einfache Situationen bringen dich gleich auf die Palme und du bist immer so ein bisschen grundangespannt und tendenziell so ein bisschen negativ. Punkt Nummer 1, Reizbarkeit. Punkt Nummer 2, Überempfindlichkeit. Alles, was es braucht, um dich zu verletzen, ist ein einziges negatives Kommentar oder eine mürrische E-Mail in deinem Postfach. Kleine Veränderungen in deinem Tagesablauf können deinen ganzen Tag ruinieren. Punkt Nummer 3, Unruhe. Wenn du versuchst, zur Ruhe zu kommen, zu relaxen, dann fängst du oben an, wie so ein Hamsterrad im Kreis zu rennen. Du kommst einfach nicht zur Ruhe. Sonntags hast du dir fest vorgenommen, an dem Tag werde ich mal die Füße hochlegen, aber es gelingt dir einfach nicht. Du versuchst ins Gebet zu kommen und alle 1,5 Minuten denkst du über das Kochrezept von heute Abend nach oder über die Verwandtschaft oder in meinem Fall über die Hochzeitsplanung oder. Beim Essen hast du meistens einen Podcast am Laufen. Oder du schaust Tagesschau, ich bekenne mich schuldig. Oder du brauchst immer so ein bisschen so einen leisen Bass, der so im Hintergrund läuft. Du gehst seltenst ohne dein Handy aufs Klo. Ich habe mal einen Podcast gemacht zum Thema Handykonsum auf der Toilette. Und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen vermehrten Hämorrhoiden und Handykonsum auf dem Klo. Sei euch gewarnt. Zu lange sitzen. Okay, nächster Punkt. Arbeitssucht. Du weißt einfach nicht, wann du aufhören sollst oder schlimmer noch, du kannst gar nicht aufhören. Eine weitere Stunde, ein weiterer Tag in der Woche.
Deine Droge der Wahl ist Leistung. Und am Ende des Tages ist dein Tank komplett leer. Du hast nichts mehr übrig für Familie, Partner oder für Freunde. Fünfter Punkt, emotionale Taubheit. Du kannst dich selbst nicht mehr emotional wahrnehmen, genauso wenig wie andere. Empathie ist eher so ein Fremdwort für dich oder eine Seltenheit. Sechster Punkt. Deine Prioritäten sind durcheinander. Du fühlst keine Verbindung zu dir selbst, zu deiner Berufung. Du verwechselst ständig das Dringliche mit dem Wichtigen. Und du bist eher reaktiv als proaktiv. Du rennst eher dem hinterher, was du zu tun hast, was du noch machen musst, anstatt klar und bewusst deinen Tag anzugehen. Vernachlässigung der Körperpflege, das werden alle um dich herum merken, wenn das ein Thema ist. Zu wenig Schlaf, schlechte Ernährung, zu wenig Sport oder körperliche Betätigkeit, zu viel Zucker, Alkohol und Koffein. Achter Punkt, fluchtartiges Verhalten. Du weißt ganz genau, du musst eigentlich in deiner Seele was angehen. Du weißt ganz genau, du musst eine Beziehung in Ordnung bringen. Du weißt ganz genau, du musst was klären, aber es ist einfach zu anstrengend und du schaust lieber die nächste Staffel auf Netflix. Nachlässigkeit geistlicher Disziplin. Du weißt genau, was eigentlich gut für dich ist. Du weißt genau, dass es gut ist, deinen Tag gemeinsam mit Jesus zu starten, ins Wort zu schauen, Zeit zu nehmen, um ihn anzubeten, um ihn zu suchen, weil er sich finden lassen möchte von dir. Aber du hast einfach keine Energie und kriegst es nicht auf die Reihe. Und der letzte Punkt, Isolation. Du fühlst dich getrennt von Gott, Freunden oder von Familie. 10 Punkte, ich weiß es nicht, wie du abgeschnitten hast. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen Punkt gab, wo du gesagt hast, hey, ja, das ist ein bisschen ein Problem, könnte eventuell auf mich zutreffen, ist vielleicht ein Thema. Wenn das so ist, dass es für dich ein Thema ist, dann sage ich, hey, mega, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wenn wir das für uns erkennen und merken, hey, da haben wir eine Baustelle, dann ist es so gut, wenn wir es erkennen und dann eben auch angehen. Carl Jung, ein Psychologe, hat eins gesagt, Eile kommt nicht vom Teufel, Eile ist der Teufel. Bisschen spitze Aussage, aber in der Auswirkung ist da irgendwo doch auch ein bisschen was dran. Und ich weiß, es gibt Situationen, wo es auch gut ist, Gas zu geben, schnell zu sein. Wenn deine Frau ein Kind bekommt und du musst ins Krankenhaus, Marci, du musst Gas geben. Also es gibt Situationen, wo das echt wichtig ist. Und ich weiß auch, dass es Situationen gibt, in denen es einfach schwer ist, Ruhe zu finden. Wenn ihr Eltern seid, wenn ihr Kleinkinder habt, wenn der Babybrei vom Frühstück noch hinter euren Ohren klebt. Ich weiß, dass es ist, dass es Fakt ist, dass es unterschiedliche Lebensphasen gibt. Aber mein Herzensanliegen für euch, für uns ist, dass wir grundsätzlich diese Haltung der Ruhe suchen und einen Lebenswandel der Ruhe suchen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Bibel und vorweg möchte ich euch einfach mal so eure Imagination spielen lassen. Stellt euch einmal vor, Jesus, von dem wir in der Bibel besonders viel in den Evangelien lesen können, wäre im Dauerstress gewesen. Stellt euch mal vor, Jesus hätte mit all diesen Punkten, die ich hier zuvor aufgeführt habe, ein ernsthaftes, großes Problem. Einmal gibt es eine Geschichte, wo Jesus bei Maria und Magdalena zu Besuch ist. Und stellt euch mal vor, die kochen schön für ihn. Und stellt euch mal vor, wie er, weil er einfach gereizt ist, die beiden so richtig anflaumt, weil irgendwie ein Tablett runterfällt. Und, ey, Magdalena, das hättest du aber auch besser machen können. Oder stellt euch vor, ihr redet mit Jesus und er hat sein Smartphone in der Hand und sagt, ah ja, 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 wie, brauchst Heilung? Ja, muss mal kurz schauen. Instagram, Heilung, gibt es gerade keine Werbung für. Stellt euch mal vor, Jesus ist auf dem Weg durch Jerusalem und dann kommt so ein Kranker zu ihm und sagt, hey Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dich. Und Jesus sagt, ey, sorry, ich habe es eilig, ich muss nach Jerusalem, ich habe einen TED-Talk, ich muss vor wichtigen Leuten sprechen. Aber pass mal auf, hier habe ich einen meiner Jünger, Thaddäus, du kennst ihn zwar noch nicht so, aber der kümmert sich um dich, ich muss los. Wir lesen in der Bibel mehrfach, dass Jesus früher aufgestanden ist, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Er hat also ganz bewusst Raum gelassen. Wir lesen mehrfach, wie er noch am Schlafen ist, wenn seine Jünger am Rödeln sind. Wir lesen mehrfach, wie er sich ausgiebig Zeit nimmt für gutes Essen, gute Gemeinschaft in der Ruhe. Wir lesen davon, wie Jesus den Sabbat ernst genommen hat. Wir lesen davon, wie Jesus auch ein Leben gelebt hat, das simpel ist, wo es um die Beziehung ging. Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Menschen. Jesus hat ein Leben gelebt, in dem er Platz geschaffen hat. Und Jesus lädt uns ein, es ihm gleich zu tun. Jesus lädt dich ein, hineinzuschauen in die Bibel und den Heiligen Geist zu fragen, Heiliger Geist, was möchtest du mir heute in deinem Wort, in deiner Wahrheit offenbaren? Er lädt uns ein, seine Jünger zu sein, beziehungsweise sein Jünger zu sein, ihm nachzufolgen. Und ich würde euch gern in 3, vielleicht auch 4 ganz konkrete Punkte mit hineinnehmen, je nachdem, wie die Zeit uns hinreicht. Wo ihr ganz konkret für euer Leben auch, wenn ihr heute hier aus dieser Tür rausgeht, was umsetzen könnt. Wo ihr heute, wenn ihr hier aus dieser Tür rausgehen könnt, sagen könnt, diese Woche werde ich das anders machen. Beziehungsweise die kommende Woche. Seid ihr bereit? Bereit. Ja. Kurze Umfrage, wer von euch würde sagen, ihm würde ein bisschen mehr Ruhe im Leben guttun? Ja? Also. Das ist doch unser Thema, oder? Super. Punkt Nummer 1. Suche Ruhe und Einsamkeit. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Bibelstelle. Und zwar Lukas 5, 12 bis 15. Ich weiß, es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir in die Bibel reinschauen, aber es war ein bisschen, der Weg dorthin war ein längerer. Lukas 5, 12 bis 15. Und ich lese es aus der Neues Leben Übersetzung. In einer der Städte, durch die Jesus zog, begegnet ihm ein Mann, der am ganzen Körper aussätzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Jesus befahl ihm, mit niemandem darüber zu sprechen. Geh sofort zum Priester und lass dich von ihm untersuchen, forderte er ihn auf. Danach bring das Opfer für deine Heilung dar, wie es Mose vorgeschrieben hat. So werden die Menschen sehen, dass ich im Auftrag Gottes handle. Aber das Verbot von Jesus änderte nichts daran, dass immer mehr Menschen über ihn und seine Wunder sprachen. In Scharen strömten sie zusammen. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Man könnte jetzt hier meinen, wow, krasser Typ, der ist den ganzen Tag Vollgas unterwegs, heilt Menschen, begegnet Menschen, ist ein Segen für Menschen, gibt. Und am Ende hat er auch noch die Zeit und Kraft und Disziplin, sich hinzusetzen, um Zeit zu verbringen mit Gott, dem Vater. Ich glaube aber, dass es genau das Gegenteil ist. Ich glaube, dass er gibt und dann Zeit verbringt mit dem Vater und aus dieser Zeit mit dem Vater wieder neue Kraft für sich gewinnt. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist für unser Leben und es manchmal die Überwindung kostet, zu sagen, okay, ich habe jetzt einen anstrengenden Tag gehabt, ich hocke mich jetzt nicht vor, Beispiel Netflix zum Beispiel, und lass mich berieseln, sondern nein, ich nehme ganz bewusst Zeit für den Vater. Ich gehe ganz bewusst in eine Haltung, wo ich ihn suche. Ich gehe ganz bewusst und nehme die Bibel und schlag nach, was er spricht. Ich nehme mir ganz bewusst Zeit und gehe in die Anbetung, suche seine Gegenwart. Ich glaube, dass es Überwindung kosten kann. Bin mir sicher, ich erlebe es auch selbst. Aber ich glaube, dass der Mehrwert, der daraus entsteht, Leben ist. Und da möchte ich euch echt einladen. Wir leben in einer Zeit, wo wir kontinuierlich abgelenkt sind. Kontinuierlich sucht irgendwas unsere Aufmerksamkeit. Irgendwas schreit immer noch, hier, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Schaff einen Rahmen, einen Raum, in dem Gott und das Wort Gottes Platz hat. Also der erste Punkt, suche Ruhe und Einsamkeit. Der zweite Punkt ist, achte den Sabbat. Sabbat bedeutet so viel wie aufhören, stoppen. Es sind 24 Stunden, die uns dazu einladen, aufzuhören und zu stoppen. Sabbat bedeutet nicht, das noch voll zu machen, was ich die Woche nicht geschafft habe. Morgens mal noch kurz die Küche zu polieren, Rasen zu mähen, Staubsaugen. Es sei denn, ihr bekommt dadurch Kraft und Energie, was bei mir der Fall ist. Also beim Staubsaugen auf jeden Fall. Ich nehme euch mit hinein in 1. Mose 2, 1 bis 3 und ich lese das aus der Hoffnung für alle. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Und am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet. Er ruhte sich von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Davor hat er 6 Tage lang gearbeitet. Wenn also Gott nach 6 Tagen Arbeit eine Pause braucht, dann ist es bei uns wahrscheinlich auch so, oder? Bisschen provokanter Gedanke, aber wer sind wir, dass wir sagen, ja Gott, du nimmst Zeit für eine Pause und du machst mal Stopp, aber ich zieh durch. Ich kann das. Gott lädt uns ein, den Sabbat zu achten. Was dann aber leider im Alten Testament passiert, ist, dass ganz viele Regeln um den Sabbat herum gebaut wurden und dass am Ende der Mensch mehr für den Sabbat gelebt hat und es richtig kompliziert war. Die durften nur eine bestimmte Anzahl an Schritten gehen, die durften nichts heben. Da musste alles vorbereitet sein, sodass sie einen Tag des Nichtarbeitens haben. Und das heißt, es war schon mal wieder richtig viel Arbeit, überhaupt dorthin zu kommen. Ja, und die haben das falsch rum gestaltet im Alten Testament. Und Jesus kam und hat es umgewandelt. Im Alten Testament war dann eben so, der Mensch für den Sabbat. Und Jesus hat gesagt, hey, nee, der Sabbat ist für den Menschen. Und ich nehme euch deswegen nochmal hinein in eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Wir lesen in Markus 2, 27 und da lese ich aus der Neues Leben Übersetzung. Und Jesus sagte zu ihnen, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Genau, und wenn wir diese beiden Verse zusammenbringen, dann sehen wir eben, hey Gott, ist der Sabbat mega wichtig. Wir sind dazu aufgefordert, ihn einzuhalten. Und auf der anderen Seite merken wir, hey, der Sabbat ist für uns da. Der ist dazu da, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir in seine Gegenwart hineinkommen, dass wir Kraft tanken. Und vielleicht könnt ihr ja mal über euren Sabbat nachdenken. Über euren Tag der Ruhe nachdenken. Vielleicht könntet ihr für euch auch die 1, 2 kleinen Rituale schaffen, um diesen Tag wirklich ganz bewusst auch zu zelebrieren. Der Sabbat soll dazu da sein, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben. Gemeinsam vor Gott zu kommen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, ihn zu suchen. Gottesdienst ist meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil des Sabbats. Gemeinsam zusammenzukommen in die Gegenwart Gottes, um von ihm zu lernen, ihn zu suchen, ihn anzubeten, miteinander unterwegs zu sein. Also der zweite Punkt, Sabbat. Und der dritte Punkt ein bisschen ein leidenschaftliches Thema für mich. Unter Mainstream würde ich sagen, läuft es als Minimalismus. Ich nenne es einfach mal ein einfacher Lebensstil. Und dazu möchte ich euch wieder eine Bibelstelle mit hineinnehmen. Und zwar ist es Markus 6, 19 bis 24 aus der Neues Leben Übersetzung. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und von Dieben bzw. vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele durchdringen. Ein schlechtes dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Immer, wenn er den einen hassen und den anderen immer wird er den einen hassen und den anderen lieben und dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ich glaube, lebendiger Christ zu sein, Jesus Nachfolge zu leben und absoluter Materialist und Konsumist passt nicht zusammen. Weil wir dann zu schnell dahin kommen, dass wir unseren Fokus auf die falschen Dinge legen. Dass wir arbeiten, damit wir halt uns hier die Dinge leisten können. Und in dem Buch, von dem ich anfangs erzählt habe, gab es einen Satz, den fand ich so spannend. Viele Menschen in unserer Gesellschaft arbeiten lange und hart in einem Job, den sie nicht immer mögen, um sich dann von dem erarbeiteten Geld Dinge zu kaufen, die sie nicht wirklich brauchen. Und ich glaube, wenn wir da einfach mutig sind, uns selbst zu fragen, hey, was ist wirklich wichtig? Was gibt mir wirklich Erfüllung? Was hilft mir, dem Menschen nahe zu sein und Gott nahe zu sein? So bin ich mir ziemlich sicher, dass es relativ häufig nichts mit Materiellem zu tun hat. Und deswegen möchte ich euch da herausfordern, einfach drüber nachzudenken, wie es da bei euch steht. Das waren jetzt die drei Punkte. Suche Ruhe und Einsamkeit. In der Woche, die vor dir liegt, suche Ruhe und suche Einsamkeit. Zweiter Punkt, achte den Sabbat. Und dritter Punkt, lebe ein einfaches Leben. Als ich angefangen habe, mich auf den Sonntag heute vorzubereiten, ist mir sofort eine Bibelstelle in den Kopf gekommen. Und ich fand es total spannend, als ich dann eben gesehen habe, was für ein Hintergrundbild für den Gottesdienst rausgesucht wurde. Und da möchte ich gern abschließend einfach mit euch drauf eingehen. Zwar ist es die Geschichte aus Matthäus 8, 23 bis 26. Eine Situation, in der Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und es fängt an, ein Sturm aufzukommen. Es fängt an, richtig wild zu werden. Jesus ist nicht allzu sehr beeindruckt und da möchte ich euch gern mit hineinnehmen. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus, er schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, sie weckten ihn und sie riefen, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortet ihnen, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Und als ich mich heute auf den Sonntag vorbereitet habe, das passt eigentlich ganz gut zu der Geschichte, die ich anfangs auch persönlich erzählt habe, hatte ich wie so den Eindruck, dass uns Jesus einlädt, dass sich Jesus auch persönlich einlädt, neu zu vertrauen. Also wir sprechen über Ruhe, wenn ich aber weiß, dass um mich herum Stürme toben, dass alles Mögliche wichtig wäre, dass ich es angehe, dass ich es bearbeite, dass ich da und das und hier und dort alles noch machen muss, dann fällt es mir manchmal schwer, zur Ruhe zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und ich habe wie den Eindruck, dass ja, es dran ist, Ruhe zu schaffen, beziehungsweise Raum für Ruhe zu schaffen. Ich habe aber darüber hinaus auch den Eindruck, dass du eingeladen wirst, von Jesus neu zu vertrauen. Und neu all die Stürme, die um dich herum sind, ihm abzugeben, sodass du in den Momenten der Ruhe auch wirklich zur Ruhe kommen kannst, in dem Wissen, dass dich Gott hält, in dem Wissen, dass dich Gott trägt. Und ich würde euch einfach gerne noch segnen und dann werden wir einfach nochmal gemeinsam in eine Anbetungszeit hineingehen, wo wir gemeinsam Gottes Gegenwart suchen. Und mich würde es total interessieren, wie es euch in dem Thema geht. Wie es euch in dem Thema jetzt geht, wie es euch aber auch in Zukunft mit dem Thema geht. Und ich fände es richtig cool und es ist mein Herzensanliegen, dass wenn ihr eben heute hier aus dem Gottesdienst rausgeht, dass ihr euch den einen oder anderen Impuls nehmt und sagt, hey, Ruhe ist was, was wir in unserem Leben brauchen, was ich in meinem Leben brauche. Ich möchte euch kurz einladen, mit ihm aufzustehen, wenn ihr das möchtet. Würde euch gerne segnen, würde gerne mit euch beten. Jesus, du bist so gut. Jesus, wir dürfen und wir können so viel von dir lernen. Jesus, du bist zum einen unser Retter, der alles für uns gegeben hat und zum anderen bist du an den alltäglichen Themen unseres Lebens interessiert. Und Jesus, wir wollen dir bewusst nachfolgen. Wir wollen Raum schaffen in unserem Leben, so dass du mehr Raum haben kannst in uns. Sodass Liebe mehr Raum haben kann in uns. Sodass dein Licht mehr sichtbar wird in dieser Welt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und dass du uns offenbarst, wo es auch in unserem Leben wichtig ist, Themen anzugehen. Wo es wichtig ist, in unserem Leben Raum zu schaffen, sodass Ruhe möglich wird. Heiliger Geist, ich bete, dass du Heilung schenkst, wo wir gestresst sind, wo wir auch wegen zu viel krank geworden sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du da jetzt im Moment hineinkommst. Und Gott, Vater, wir wollen dir die Ehre geben. Yes, du bist der König über unserem Leben. Amen. Ganz kurz noch, wenn es einen oder anderen gibt, der sagt, hey, ich weiß, das betrifft mein Leben voll und ich würde das gern praktisch angehen, könnt ihr auch jetzt während dem Lobpreis schon gerne nach hinten kommen und einfach für euch beten lassen. Wir wollen euch darin segnen, wir wollen euch darin begleiten, wir wollen da mit euch unterwegs sein, mit euch lernen. Das heißt, jetzt während dem Lobpreis oder auch gerne nach dem Gottesdienst könnt ihr gerne für euch beten lassen. Yes, Dankeschön.